Willkommen bei Radio Minghui, dem Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir berichten aus erster Hand über die Verfolgung in China. Außerdem hören Sie bei uns persönliche Erfahrungsberichte aus aller Welt sowie Spezialbeiträge. In diesem Podcast hören Sie einen Erfahrungsbericht mit dem Titel
Filmregisseur möchte ein Dafa-Jünger und ein wahrer Kultivierender sein. Obwohl ich 5 oder 6 Jahre lang das Juan Falun gelesen und die Aufführungen von Shen Yun gesehen hatte, begann ich erst im Jahr 2021 richtig mit der Kultivierung. Als ich 2008 noch in der Oberschule war, hatte ich die Aufnahmeprüfung für das US College gemacht und Zusagen von 5 Universitäten in den Vereinigten Staaten erhalten. Doch kurz nach den Olympischen Spielen 2008 in Peking brach die weltweite Wirtschaftskrise aus. Mein Vater, der zu den größten internationalen Händlern Chinas gehörte, war auch davon betroffen. Ich sah, wie sein Haar über Nacht grau wurde. Und ich verlor die Quelle meiner finanziellen Unterstützung für ein Studium im Ausland. Um Kosten zu sparen, bewarb ich mich Anfang 2009 nur bei Kunsthochschulen in China. Unter Zehntausenden von Studenten belegte ich landesweit den 5. Platz. Ich schrieb mich für das Regieprogramm an einer Schauspielakademie ein, wo ich meine Freundin kennenlernte, die damals bereits Falun Dafa praktizierte. Noch bevor ich die Hochschule beendete, begann ich bereits zu arbeiten. Und jeder Film, an dem ich arbeitete, war eine Megaproduktion im Wert von mehreren 10 oder 100 Millionen Dollar. Ich hatte mein eigenes Team von Fahrern, Assistenten und Teamleitern und hunderte von Leuten, die mir zur Verfügung standen. Ich war erst Mitte 20, rauchte und trank aber bereits sehr viel. Bei allem, was ich sagte, benutzte ich Schimpfwörter, als wären sie Satzzeichen. Mein Ego war durch endlosen Ruhm und Reichtum aufgebläht. Ich war scheinheilig. Nach außen hin war ich in den Augen derer, mit denen ich Geld machen konnte, bescheiden. Doch innerlich steckte ich knietief im halsabschneiderischen Wettbewerb mit normalen Menschen. In dieser Zeit wurde ich Zeuge, wie die Kommunistische Partei Chinas die Mutter meiner Freundin verfolgte, weil sie Falun Dafa praktizierte. Als ich erfuhr, dass sie vorhatte, ihre Karriere in China aufzugeben und nach Kanada zu gehen, um Filme über die Hintergründe der Verfolgung von Falun Dafa zu drehen, hielt ich sie nicht zurück. Aber das geschah aus einem egoistischen Grund. Ich wollte nämlich in China weiterhin Geld verdienen und sie könnte inzwischen in Kanada eine Existenz aufbauen. Sollten wir zusammenkommen, wäre dies ein Teil meines Investitionsplans im Ausland. Durch meinen Beruf hatte ich attraktive Frauen kennengelernt, von denen viele versuchten, in meine Projekte einbezogen zu werden. Aber zwischen ihnen und meiner Freundin lagen Welten, was die moralische Haltung betraf. Längst hatte ich mich daran gewöhnt, von diesen Leuten umworben zu werden. Nachdem ich mich von meiner Freundin verabschiedet hatte, stürzte ich mich kopfüber in weltliche Aktivitäten und strebte nach Ruhm und Reichtum. Wenn ich jetzt zurückblicke, kann ich klar erkennen, dass mein Leben damals in den Abgrund geführt hätte. Wie schmutzig ich auch war, Meister Li, der Begründer von Falun Dafa, hat mich gerettet. Anfang 2018 flog ich nach Toronto, um meine Freundin zu besuchen, die bei New Century Films arbeitete. Zu dieser Zeit erzählten mir viele Praktizierende erstaunliche Geschichten über Falun Dafa. Aber als gewöhnlicher Mensch war ich skeptisch und hielt sie bloß für Geschichten. Die Praktizierenden schlugen mir vor, die Videos des Meisters anzusehen. Nachdem ich den ersten Vortrag angesehen hatte, fand ich ihn ganz akzeptabel und schaute auch den zweiten an. Dabei schlief ich jedoch sofort ein und wachte erst gegen Ende des Videos wieder auf. Aus Angst, andere könnten mich nach dem Inhalt des Vortrags fragen, versuchte ich, mein Gesicht zu wahren, indem ich das Video bis zu dem Punkt zurückspulte, an dem ich eingeschlafen war. Erstaunlicherweise erinnerte ich mich deutlich an jeden Satz, den der Meister sagte. Voller menschlicher Anhaftungen, wie dem Ego, fand ich das nicht merkwürdig. Ich dachte, ich würde mich deshalb daran erinnern, weil ich zuvor das Juan Falun gelesen hatte. Ich beschloss erstmal nach draußen zu gehen, um eine zu rauchen. Es war Winter und sehr kalt. Ein schimmliger, bitterer Geschmack breitete sich sofort von der Zungenspitze in meinem Mund aus. Ich dachte, Mensch, diese Zigarette schmeckt ja furchtbar. Dieses ausländische Zeug hat keine gute Qualität. Ich drückte die Zigarette aus und ging wieder hinein, um mir den letzten Teil des zweiten Vortrags anzusehen. Und da sprach der Meister gerade über folgende Situation. Zitat: Andere wiederum schlafen. Nach meinem Unterricht wachen sie wieder auf. Warum? Weil sie Krankheiten im Kopf haben, die in Ordnung gebracht werden müssen. Die Behandlung im Kopf können sie aber überhaupt nicht ertragen. Deshalb werden sie in einen Betäubungszustand versetzt und merken nichts davon. Allerdings haben manche kein Problem mit dem Hören. Sie haben zwar tief geschlafen, aber dennoch kein Wort verpasst und alles mitbekommen. Zitat Ende. Erst jetzt wurde mir klar, dass der Meister begonnen hatte, meinen Körper in Ordnung zu bringen. Als ich in den nächsten Tagen versuchte, wieder zu rauchen, schmeckte es mir nicht mehr. Damals hatte ich eine schlechte Erleuchtungsqualität, so dass ich nach meiner Rückkehr nach China bald wieder eine ganze Schachtel pro Tag rauchte. Als Kind hatte ich Leute, die Alkohol tranken, gehasst. Aber als ich die Hochschule besuchte, war ich jeden zweiten Tag betrunken. Es wurde noch schlimmer, als ich anfing, Theaterwissenschaften zu studieren, da ich von starken Trinkern umgeben war. Der Alkohol wurde zu einer täglichen Gewohnheit und später zu einem notwendigen Bestandteil meines sogenannten künstlerischen Schaffens. Wenn ich nüchtern war, konnte ich kaum eine einzige Seite eines Drehbuchs produzieren. Aber wenn ich betrunken war und fast das Bewusstsein verlor, konnte ich über Nacht leicht Zehntausende von Wörtern schreiben. Daher war starker Alkohol ein täglicher Begleiter für mich. Seit 2018 war ich dreimal nach Toronto gereist, um meine Freundin zu besuchen. Dort hatte ich immer genügend Zeit und Gelegenheit, mit den Falun Dafa-Praktizierenden von New Century Films zu sprechen. Die Wunder des Dafa und die hohe Moral der Praktizierenden beeindruckten mich stets. Immer wenn ich dann nach China zurückkehrte, klärte ich viele Menschen in meinem Umfeld über die Fakten der Verfolgung auf. Obwohl ich nicht praktizierte und auch nicht verstand, warum ich aus der Partei austreten musste, tat ich das einfach aus Bewunderung für die Falun Dafa-Praktizierenden und aus tiefem Respekt vor dem Meister. Ich war dem Meister dankbar, weil Dutzende von Menschen, denen ich die Tatsachen erklärte, ein richtiges Verständnis über Dafa hatten und später fast alle aus der Partei austraten. Darunter auch einige der angesehensten Persönlichkeiten der chinesischen Film- und Unterhaltungsbranche. Meine häufigen Auslandsbesuche und die Tatsache, dass meine Freundin die Hauptrolle in mehreren von New Century Films produzierten Filmen spielte, erschreckten die kommunistische Partei. Und so wurde schließlich die Staatssicherheit auf mich aufmerksam. Am 18. Januar 2019, einen Tag nach meiner Rückkehr aus Toronto, begann die Polizei in meiner Heimatstadt Shanghai eine stadtweite Operation, um mich zu verhaften. Sie fanden mein Filmteam und versuchten sogar, mich mit Hilfe eines bekannten Regisseurs ausfindig zu machen. Als ich meine Freundin anrief, riet sie mir, schnell und ohne zu zögern, China zu verlassen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch kein tieferes Verständnis der Lehre von Falun Dafa und wusste nur wenig. Doch mir war bewusst, wie brutal die kommunistische Partei war und wie skrupellos sie gegen Falun Dafa-Praktizierende vorging. Seltsamerweise waren meine Gedanken in diesem Moment sehr klar. Ich wusste, dass ich ein aufrichtiger Mensch werden konnte, wenn ich Festland China verließ. Aber ich würde weiterhin ein verachtenswertes Leben führen, wenn ich bleibe. So buchte ich meine Tickets, schaltete mein Handy aus und notierte beide Flugnummern auf meiner Hand und eine vierstündige Flucht begann. An diesem Tag erlebte ich tatsächlich Wunder, durch die Arrangements des Meisters, denn alle, die mir an diesem Tag halfen, zum Flughafen zu kommen, waren Menschen, denen ich früher die wahren Umstände erklärt hatte. Als ich das Flugzeug bestieg, weinte ich und dachte: Meister, wenn Sie mir helfen, aus China herauszukommen, werde ich auf jeden Fall mit dem Rauchen und Trinken aufhören. Wenn ich jetzt zurückblicke, war dieser Gedanke respektlos gegenüber dem Meister. Es war, als würde ich mit dem Meister verhandeln. Ich war noch so unwissend. Aber von diesem Tag an legte ich diese Gewohnheiten ab. Ich danke Ihnen, Meister. Nur 48 Stunden nach meiner Rückkehr nach China war ich wieder in Toronto. Ich hatte nicht einmal Zeit gehabt, mich von meiner Familie zu verabschieden. Aufgewühlt und völlig erschöpft kam ich sicher in Kanada an. Aber das war nur der erste Schritt auf meinem Weg der Kultivierung. Früher in China hatte ich ein gutes Gehalt und besaß Immobilien. Der Großteil meines Geldes wurde von einem Finanzmanager verwaltet, sodass ich meist nur wenig Geld bei mir trug. Meine Freundin arbeitete ehrenamtlich bei New Century Films und brauchte meine Unterstützung. Nachdem ich mein Flugticket bezahlt hatte, das von den Mitpraktizierenden der Gruppe vorfinanziert worden war, hatte ich jetzt fast kein Geld mehr. Es war unmöglich, Bargeld aus China zu bekommen, da ich dazu persönlich mit einem Ausweis zur Bank hätte gehen müssen. Wegen meiner Abreise befragte und überwachte die Staatssicherheit meine Familie, meine Freunde, meine Hochschule und meinen Arbeitsplatz. In dieser Nacht verlor ich alles, mein Vermögen, meine Karriere, meine Familie und meine Freunde. Auch heute, mehr als 3 Jahre danach, habe ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Damals glaubte ich, den Sinn des Lebens verloren zu haben. Tief im Inneren gab ich meiner Freundin die Schuld am Verlust meiner Karriere und all meiner großen Träume. Angesichts meiner Schwierigkeiten fühlte ich mich niedergeschlagen. Aber der Meister gab mich nie auf und war barmherzig, selbst als ich mit diesen negativen Gedanken kämpfte. In 2 Nächten träumte ich, dass kleine rote Ringe an jedem Gelenk meines Körpers befestigt waren und dass eine Schnur an den Ringen zog. Irgendwann zersprangen die Ringe plötzlich und ich wurde auf eine hohe Ebene gezogen. Dort konnte ich meinen eigenen Körper aus jedem Winkel betrachten und die Erde war klein und weit unten. Dann sauste ich zur Erde hinunter. In diesen 2 Nächten sah ich auch meine Eltern, Freunde und jeden, den ich sehen wollte. Ich konnte ihre Gedanken lesen und sehen, wie sie ihren Tag verbrachten. Ich wollte mit ihnen sprechen, aber sie konnten mich nicht hören. Der Traum endete immer damit, dass das Ich, welches meinen Körper verlassen hatte, langsam zurückfiel und mit meinem Körper verschmolz, der im Bett schlief. Da erwachte ich jedes Mal. Weil ich an diesem wunderbaren Gefühl festgehalten hatte, geschah es nie wieder. Aber ich war dem Meister dankbar. Ich hatte diejenigen gesehen, die ich zu sehen wünschte, und kam innerlich zur Ruhe. Ausgerechnet, als ich am Tiefpunkt angelangt war, schlugen die Mitpraktizierenden meiner Freundin und mir vor, zu heiraten. Innerlich weigerte ich mich, weil ich glaubte, dass ich keine Möglichkeit hatte, für sie zu sorgen. Eigentlich war ich pleite. Ich musste mir sogar Geld leihen, um einen Anwalt zu bezahlen, der den Flüchtlingsstatus beantragen sollte. Woher sollte ich also das Geld für eine Hochzeit haben? Da organisierten die Praktizierenden von New Century Films eine einfache, aber unvergesslich schöne Hochzeit für uns. Sie halfen mir bei der Suche nach einem Restaurant und bereiteten das Hochzeitsbankett vor. Die Kosten trugen alle Mitarbeiter des Teams gemeinsam. Im Vergleich zu den extravaganten Hochzeiten, die die Leute heutzutage veranstalten, war unsere sehr einfach, aber herzlich und feierlich. Und das Beste von allem war die Atmosphäre, für die wir dem Meister und unserem Gelübde als Dafa-Jünger dankbar waren. Es war die außergewöhnlichste Hochzeit, die ich mir hätte wünschen können. Ich danke Ihnen, Meister. Um ehrlich zu sein, hatte ich die Praktizierenden um mich herum lange Zeit mit einem kritischen Blick beobachtet. Aber mit der Zeit merkte ich, dass sie mir nicht böse waren, sondern Verständnis für meine Anhaftungen aufbrachten. Heutzutage tauschen wir uns 2-mal pro Woche über unsere Gedanken und Erfahrungen aus. Und das sind herzerwärmende Erlebnisse. Bei diesen Gesprächen schauen die Praktizierenden bedingungslos nach innen. So egoistisch wie ich bin, berührte mich doch ihre Offenheit. Ich möchte auch so werden wie sie. Damals schienen die Praktizierenden, denen es meiner Meinung nach an künstlerischer Begabung mangelte, auf wundersame Weise plötzlich erleuchtet zu sein und übertrafen mein bisheriges, engstirniges Urteilsvermögen. Innerhalb von 3 Jahren produzierte die Crew fast 50 Filme und gewann Hunderte von Preisen bei internationalen Filmfestspielen. Für die beste Regie, den besten Kurzfilm, die beste Filmmusik, die besten Kostüme, die beste Schauspielerin, den besten Schauspieler, die beste Kameraführung und den besten Schnitt. Das war geradezu ein Wunder. Eine Zeit lang hatte ich hinter den Kulissen unter dem Künstlernamen Freeman an den Projekten mitgearbeitet. Es widerstrebte mir, im Rampenlicht zu stehen und noch mehr, mich als Schauspieler zu zeigen. Das lag zum Teil an der Sorge um meine Familie in China und zum Teil an den verdrehten Anschauungen von Hierarchie und Profit, die ich als gewöhnlicher Mensch hatte. In China hatte ich täglich hunderte Schauspieler und Schauspielerinnen getroffen, aber abgesehen von ein paar berühmten oder begabten Persönlichkeiten waren die meisten Schauspieler in Wirklichkeit nur unbedeutende Leute, die zwar große Träume hatten, sonst aber nur in den Tag hinein lebten. Sie wirken zwar glamourös, aber in Wahrheit hing es nur von uns Regisseuren und den Investoren ab, ob sie bleiben konnten oder gehen mussten. Ich hätte nicht in einem solch passiven Zustand leben wollen. Eines Abends, kurz vor dem Ende eines wöchentlichen Austausches, hob ich meine Hand und sagte unvermittelt und ohne zu wissen, woher das kam: Ich möchte die männliche Hauptrolle spielen. Wir sahen uns alle fragend an und fingen an zu lachen. 3 Tage später begannen die Dreharbeiten zu dem Stummfilm »Ein Flugblatt« und ich spielte tatsächlich die männliche Hauptrolle. Vielleicht hatte der Meister gesehen, dass ich in der Vergangenheit Filme machte, um gegen die kommunistische Partei zu kämpfen, die mich verfolgte. Damals war mein innerstes Wesen immer noch voller Kampfgeist und Wut gewesen. Doch jetzt hatte ich den aufrichtigen Wunsch, jedem Lebewesen die Tatsachen über Falun Dafa nahezubringen, auch denjenigen, die noch in diesem korrupten System arbeiten. Der Meister gab mir die Möglichkeit, diesen Wunsch zu verwirklichen. Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich in diesem Jahr 30 Jahre alt werde, während die Welt den 30. Jahrestag der Verbreitung von Falun Dafa feiert. Wer weiß, was ich in meinen unzähligen Leben durchmachen musste, um diesen Moment zu erleben. Und wie viel mag der Meister ertragen haben? Und was mag er für mich geregelt und arrangiert haben? Ich möchte dem Meister sagen: Es ist mir klar, dass ich noch eine große Menge von Anhaftungen und egoistischen Anschauungen habe. Aber ich möchte ein Dafa-Jünger und ein wahrer Kultivierender sein.
Sie hören Radio Minghui, den Podcast von Falun Gong Praktizierenden. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Beiträge aus China und aller Welt finden Sie auf unserer Website de.minghui.org.